Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute mal das Thema Geschäftsideen prüfen. Was hast du davon, wenn du weißt, welche Erfolgsfaktoren es braucht, um eine Geschäftsidee sicher in den Markt zu treiben und vor allen Dingen in die Zukunft weiter für die Vermögensbildung aufzusetzen? Das machen wir heute.
Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
Wie ist dein Unternehmen aufgestellt oder wie ist deine Geschäftsidee eigentlich zu bewerten? Das sind immer wieder Fragen, die wir uns hier selber stellen, wenn uns Anfragen erreichen von Unternehmen, die in die Zukunft investieren wollen. Also entweder es geht um Gründung oder Startup oder es geht um Bestandsunternehmen, die mit ihrem Unternehmen weiter investieren wollen. Das heißt also, oftmals fragen wir bestimmte Fragen ab und anhand der Informationsmenge, die wir da bekommen, können wir schon besser erkennen, ob das, was du davor hast oder das, was da überhaupt schon läuft, überhaupt noch eine Zukunftsfähigkeit hat. Klingt jetzt ganz hart, aber ist so. Warum? Es sind halt in den letzten 1000 Projekten, die wir hatten, einige 100 Projekte, die immer wieder an den gleichen Fragen gescheitert sind. Und die haben wir hier mal zusammengetragen. Somit ist das eine relativ coole Checkliste, die wir hier jetzt mal gebührenfrei zur Verfügung stellen. Und wenn diese Checkliste, das sind 12 Themen, die wir im Kern mal herausgearbeitet haben. Da gibt es noch Dutzende Unterthemen für, aber diese 12 Kernthemen, die empfehlen wir einfach auch mal im laufenden Prozess oder gerade auch bei Gründung und Startup, sich jetzt mal hier anzuhören und in Ruhe und dann Papier und Bleistift zu nehmen oder das öfter anzuhören, die Folge auch zu verteilen, also weiter zu empfehlen. Warum? Das ist ja aus der Praxis und an diesen Punkten kannst du erkennen, was hast du noch zu tun? Wo bist du schon sicher? Was ist auch im laufenden Prozess zu tun? Warum? Viele bestehende Unternehmen denken, sie müssten nichts mehr an ihren Prozessen vielleicht hinterfragen oder ändern. Aber das kann ich sagen, das ist auf keinen Fall so. Warum? Veränderung ist ein laufender Prozess. Aber ich glaube, es ist besser, wir schauen uns mal diese 12 Themenpositionen an. Dann wirst du relativ schnell merken, um was es geht. Also das Erste ist, die Frage sich zu stellen, ja, um in die Zukunft zu investieren, stellen wir mir die Frage so, welchen Nutzen hat Ihr Angebot? Das ist eine banale Frage, ne? Welchen Nutzen hat Ihr Angebot? Wenn du keinen Nutzen darstellst, ist das Angebot natürlich immer schwierig in den Markt zu bringen. Man kann die Preise senken, wenn der Nutzen gering ist, aber trotzdem hast du eine Antwort auf die Frage, welchen Nutzen hat dein Angebot? Einfach mal 5, 6 Stichworte aufsetzen, mal überlegen, vielleicht jetzt beim Autofahren, beim Joggen, im Gym oder wo du auch gerade diese Podcast-Folge hörst, diesen Videoaufsatz hier hörst, je nachdem, was du Bild- oder Audio gesteuert bist. Was passiert da mit dem Nutzen von deinem Angebot? Ja. Zu den Konkurrenten kommen wir gleich noch, aber wenn das vorne nicht geklärt ist, was nützt es überhaupt, wenn man dein Produkt hat? Ja, wem nutzt es sowieso, aber was nutzt es im Allgemeinen? Zweiter Punkt ist, welche Kunden kommen dafür eigentlich in Frage? Entweder du hast schon Kunden, dann würde ich mich fragen, Mensch, welche zusätzlichen Kunden können noch in Frage kommen? Oder wer braucht das Produkt oder die Dienstleistung? Wer braucht das überhaupt? Die meisten stellen sich nicht die Frage, wer das braucht. Die erstellen ein Produkt und haben vergessen, für wen ist das eigentlich? Also welchen Bedarf der Zielgruppe decken wir mit dem Nutzen des Produktes ab? Du merkst also schon, wenn deine ganze Gehirnmasse sich nicht vorher darum quasi orientiert gefragt hat, sag mal, für wen ist das eigentlich und was machen wir da eigentlich für einen Vorteil, dann floppen viele Dinge. Das kann man relativ schnell auch in der Geschäftswelt sehen. Warum? Da kommen einige auf den Markt und nach 3 Monaten sind sie wieder weg. Im Online-Business kommt das noch schneller vor und im Offline-Business halten die vielleicht nochmal 6, 7, 8 Monate durch. Dann merken sie, das Geld ist aus, Werbung wird eingestellt, Personal wird entlassen. Die Idee war einfach mal Schrott. Warum? Weil elementare Fragen vorher nicht gestellt worden sind. Dazu kommen wir gleich zur dritten Frage. wie viele Kunden gibt es eigentlich dafür, ja, und sind die eventuell von wenigen Großkunden abhängig? Also ist dein Produkt in einer Nische? Ja, mein Kunden, der hat in ganz Deutschland ein maximales Potenzial von 200 Unternehmen. 200 Unternehmen können dieses Produkt kaufen. Kommt aus der Landwirtschaft, ist ein Spezialprodukt und er ist der einzige Lizenznehmer in ganz Deutschland. Und er hat auch die Globallizenz für Deutschland. Das heißt, es kann auch keiner mehr dazukommen. Das heißt, alle diese 200 müssen das, was er hat als Produkt, als Wiederverkäufer für ein Produkt, müssen das bei ihm bestellen. Und die Zukunft sagt, dass es nicht weniger wird. Also, der weiß also ganz genau, das ist meine Zielgruppe. Der Nutzen ist sowieso gegeben. Ich bin der einzige Anbieter. Ist der Drops gelutscht. Aber die Frage ist ja, hast du dir mal überlegt und hast du mal recherchiert über eine Marktanalyse, Umfeldanalyse, Peer Groups, wie viele Kunden kannst du eigentlich für dein Produkt adressieren? Für deine Dienstleistung, für dein Verfahren? Also wie viele Menschen, Unternehmen, je nachdem, können das sich überhaupt nicht leisten, sondern wer hat eigentlich da erstmal Bedarf zu? Weil wenn kein Bedarf ist, wird das auch kein Kunde werden. Und gerade im Online-Business ist das gang und gäbe, dass diese Frage, also der Faktor, wie viele Menschen, wie viele Unternehmen können das kaufen, wird viel zu schlecht beantwortet. Das haben wir ganz oft in Anfragen, sage ich, aber wie groß ist denn der Markt? So nennen wir das. Also wie groß ist der Markt, ist jetzt bei uns die Frage. Hier ist es eine allgemeinere Frage. Und zwar halt, wie viele Kunden gibt es denn? Also wie groß ist der Markt? Und sagen einige, wie meinen Sie das? Sag ja, Sie wollen ja das und das machen. Wie viele Kunden gibt es denn dafür in Deutschland? Ja, das wird die Werbung zeigen. Ich sage, nee, das ist eine falsche Reihenfolge. Du musst vorne ganz klar wissen, wie groß ist deine Kundenmenge an grundsätzlicher Möglichkeit. Ob du die alle bekommst, glaube ich nicht. Aber wenn du gar nicht weißt, wie groß dein Kundensegment ist, kannst du auch gar nicht wissen, wie viele Anteile du davon schon hast. Und wenn du nicht weißt, wie viele Anteile du von deinem möglichen Markt hast, weißt du auch gar nicht, wie schnell du wächst. Und wenn du nicht weißt, wie schnell du wächst, weißt du auch gar nicht, was du zu verbessern hast, um schneller zu wachsen, um kostengünstiger zu wachsen, um vielleicht qualitativ hochwertiger zu wachsen. Also die Masse und Menge an Unternehmen, für die dein Produkt, dein Dienstleistung, dein Verfahren vorhanden ist, die musst du auf jeden Fall wissen. Grob einzugrenzen reicht nicht. Es muss wirklich eine quantitative Aussage stattfinden, zu sagen, hier sind 11.800 Unternehmen, für die ist es interessant. Dazu gehört natürlich viel Recherche vorher. Jetzt sagen einige, das kann man gar nicht so genau herausfinden. Ich sage, aber man kann es so annähern, dass ich eine nutzbare Menge an Daten habe, mit der man arbeiten kann. Warum? Sonst hast du gar keine Vergleichsdaten von Umsetzungsgeschwindigkeit, um in den Markt reinzukommen. Wird ja vielleicht noch andere geben, die im Markt schon drin sind, die müsste man dann ja als Konkurrenz auch noch abziehen, also als Kundenkonkurrenz abziehen. Das machen wir nochmal später. Aber wenn du erstmal gar nicht weißt, wie groß der Markt ist, kannst du auch gar nicht wissen, wie groß dein Umsatzpotenzial ist. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du auch gar keine Strategie entwickeln, dieses Umsatzpotenzial halt auch zu erreichen. Nächste Frage ist, Frage 4, ja, wie groß ist denn die Nachfrage durch diese Kunden? Dann sagst du, ja, das hatten wir doch gerade eben schon. Sag, nee, das eine ist, wie viele Kunden gibt es überhaupt in Deutschland dafür und wie hoch ist die Nachfrage? Warum? Beispiel. Du willst ein Spezialholzglasur für den Tischlereibedarf machen, für Tischlereien, die Holzbalkone machen. Um es mal jetzt ganz brutal runterzubrechen. Das erste wäre zu wissen, wer macht Holzbalkone, ja? Und wie viel Holzbalkone machen diese Handwerksbetriebe? Und wie viel Lasur brauchen die dafür? Und wie oft kaufen die das nach? Also kaufen die das in Tonnen, in Litern, in Gebinde? Was ist deren Ablauf? Was ist dein Produkt dafür? Warum? Dann hast du vielleicht, was ich, 500 Handwerker, die Holzbalkone in Deutschland machen. Wobei ich diese Zahl zu hoch halte. Ungefähr sind es vielleicht 350. So, was würde ich mal anrufen und sagen, Mensch, was haben Sie eigentlich im Verbrauch pro Jahr? Dann würde ich mal 10 anrufen und dann hast du schon 10 coole Daten, zu sagen, diese Handwerker verbrauchen 300 Liter Holzlasur pro Unternehmen, pro Handwerksbetrieb in Deutschland. Dann weißt du, das ist das Thema. Wie groß ist die Nachfrage? Warum? Wenn der sagt, ja, wir kaufen alle 5 Jahre nur ein. Und deswegen haben wir auch noch einen Rabatt auf die Lasur und sowas. Dann weißt du, okay, wenn ich alle 5 Jahre nur was einkaufen, das ist natürlich ganz schön weit auseinander. Die Frage ist, wie kriegst du dein Geschäft in Gange, wenn jemand so lange den Kaufprozess hinziehen kann? Vielleicht deckst du mit einmal auf zu sagen, ja, ihr müsst mehr Werbung für Holzbalkone machen. Also du kommst mit einmal auf Ideen, die du vorher gar nicht hattest, wenn du schon mal Zahlen hast. Also das eine ist, wie viele Kunden gibt es und wie hoch ist die Nachfrage? Also wie oft kaufen die das, wie viel kaufen die davon? Das eine ist die Menge der Unternehmen oder der Kunden, die das kauft. Und die andere Zahl ist das, wie viel kaufen die davon? Dann haben wir hier als fünften Punkt, ich habe das extra hier runterschreiben lassen, handelt es sich um kurzfristige Absatzmöglichkeiten, ja, die schon bald nicht mehr gegeben sind, oder verspricht der Markt eine langfristige Nachfrage? Deswegen das Beispiel Holzbalkone. Wenn du sagst, naja, Holzbalkone sind jetzt nicht im Trend und die nächsten Jahre wird es auch nicht so sein, dann würde ich mir schon überlegen, ob das der richtige Geschäftsbereich ist. Oder du sagst, nee, Holzbalkone ist voll im Trend. Warum? Nachhaltig, kann man besser mit Beton und Holz zusammenführen, gibt es folgende Schutzmechanismen für, hat eine bessere klimatische CO2-Prozedur, weil Beton herzustellen als Terrasse oder als Balkon ist viel zu schwierig für Nachhaltigkeitspositionen. Kann man alles sich überlegen. Die Frage ist also, wie lange hält das, was du da eigentlich vorhast, im Markt nach Bedarf vor? Wenn du sagst, ja okay, das ist ja kein Verbrauchsgut. Warum? Den Balkon, wird einmal gebaut für diese einzelne Unternehmung, für den Privatnutzer wahrscheinlich, ja, oder für wen auch immer. Und dann braucht er ja erstmal keinen Balkon mehr. Ja? Wenn du sagst, ich würde Gummibärchen produzieren, das ist ein Verbrauchsgut. Das verbraucht sich. In Minuten oder in Tagen, Stunden. Aber so ein Balkon ist halt ein Gebrauchsgut und das verbraucht sich nicht, sondern das wird gebraucht und das ist permanent vorhanden. Und bis das kaputt geht, vielleicht hast du noch eine 20-Jahres-Garantie. Das heißt, die nächsten 20 Jahre kauft dieser Häuslebesitzer oder Unternehmensbesitzer gar keinen Holzbalkon mehr. Das heißt, die Frage ist also, nicht wahr, wie lange reicht das überhaupt vom Marktmengenverhältnis her? Dann siehst du das schon drei Parameter. Du hast jetzt die Frage, wie viele Unternehmen gibt das oder überhaupt Nutzer? Und wie viel verbrauchen die davon oder gebrauchen das? Und dementsprechend kannst du feststellen, wie lange reicht das eigentlich? Wie hoch ist deine Kaufreichweite in Monaten, Jahren oder Jahrzehnten? Und jetzt kommt das, was wir davon abziehen müssen, was ich schon erwähnt habe schon. Wer sind deine Konkurrenten? Das ist Punkt 6. Wer sind deine Konkurrenten? Haben die Konkurrenten Vergleichszahlen oder hast du davon Vergleichszahlen, die im Markt schon drin sind? Also haben die veröffentlicht? Ja, oder hast du die recherchiert oder bekommst du die? Wo kannst du die herbekommen? Und was ist das eigentlich vom Vermögen her? Sind die groß, sind die klein? Wie viele Aufträge könnten die wahrscheinlich umsetzen? Das kannst du anhand von Mitarbeitermengen sehen, die der Mitbewerber Konkurrent hat. Oder du wachst vielleicht auf einer Messe und hast einen Messestand gesehen und fragst die Menschen, wie viele Mitarbeiter haben sie denn? Ja, wir sind 60 und du willst gerade mit 3 Mann starten. Dann wäre es ja super zu fragen, Mensch, wie lange brauchen wir denn, um so groß zu werden, damit wir überhaupt auf Augenhöhe arbeiten können? Das sind alles so Hintergrundpositionen, je nachdem, was du für ein Geschäftsmodell fahren willst, um das an Zahlen festzumachen. Und der siebte Punkt ist, welche zusätzliche Leistung und Attraktivität ist für dich zum Unterschied der Konkurrenz vorhanden? Also, was kannst du extra add-on machen, um der Konkurrenz quasi davonzulaufen? Wenn du das Gleiche anbietest, kommst du ja in einen Preiskampf. Das heißt, du musst es unverwechselbar machen und unvergleichbar machen. Unverwechselbar, warum? Es muss mit dir verbunden sein. Es ist deine Leistung. Die müssen das mit dir assoziieren, die Käufer. Egal ob B2B oder B2C. Und gleichzeitig soll es anders sein als bei den anderen, damit es halt nicht mehr vergleichbar wird. Du könntest eine Dienstleistung dazu anbieten oder du hast eine andere Verfahrenstechnik oder du hast einen anderen Materialansatz oder du hast eine andere Zeitbedarfe oder du hast einen anderen Kostenansatz. Was macht dich erstmal grundsätzlich anders? Und das ist zusätzlicher Nutzen. Was macht dich zusätzlich stark? Hast du eine Garantieleistung für den Balkon auf 50 Jahre oder hast du einen Superservice einmal im Jahr, Inspektion für, was ich, 3,50 Euro oder für 0 Euro? Oder was hast du für Zusatznutzen, damit die Menschen bei dir kaufen und nicht bei dem anderen? Dann ist der nächste Punkt, das ist Punkt 8 schon, was kostet ihr Produkt bei der Konkurrenz? Das ist elementar. Viele machen einfach ein Produkt in den Markt und stellen fest, und das sehe ich hier, wo wir in Hamburg sitzen oder wo wir auch Dependancen in München, Berlin, Frankfurt und Stuttgart haben, wenn wir da einkaufen gehen, weil wir vor Ort sind, dann denke ich mir so, wie kommt jetzt jemand da drauf, diese, was ich, Edelsalami für 30 Euro zu verkaufen und ich bekomme exakt die gleiche für 24,90 im Nachbargeschäft. Ja, ganz viele in Bayern, also in München auf Viktualienmarkt, könnt ihr gucken. Da sind viele Sachen, die sind wirklich eins gleich. Dann haben die eine andere Kundenstruktur, weil die schon seit ewigen Jahren und Jahrzehnten gewachsen sind. Aber sobald du alles gleich hast und nur der Preis unterscheidet sich, deswegen, du musst nicht verwechselbar sein. Du darfst dich nicht mit der Konkurrenz messen. Deswegen musst du wissen, was kostet, was bringt das bei der Konkurrenz. Wenn du also nicht fit bist, nicht sprechbereit bist und weißt nicht, was die anderen anbieten, kannst du ja gar nicht wissen, was bei dir der Add-on ist. Der zusätzliche Nutzen wird ja erst klar, wenn du weißt, was die anderen machen und du machst halt ein Toppen drauf oder du machst es anders. Es muss nicht immer der Preis sein, es kann eine extra Leistung sein, es kann etwas an Service sein, es kann etwas an Qualität sein, an Know-how, an Wissen, an Membership. Es gibt tausend Varianten. Die Frage ist also, ob du schon ein Unternehmen hast oder eins gründen willst. Du brauchst einen zusätzlichen Nutzen. Sonst wird das auf Dauer schwierig im Verkauf. Und das Neunte ist, kannst du Qualität, Preis und Service wettbewerbsfähig sein? Also kannst du mit deinem Produkt, was du hast, unter all den Prämissen, die wir jetzt festgestellt haben, kannst du da überhaupt wettbewerbsfähig sein? Ja, das ist ja so eine Art Selbsttest hier, diese Prüfung für das Geschäftsmodell. Wenn du also ein bestehendes Unternehmen hast und bis zu diesem Punkt hier jetzt hast zugehört, zugesehen und du stellst fest, Mensch, wir produzieren teurer, ja, schwierig. Der Vertrieb ist schon total top trainiert, das geht nicht besser. Mag immer besser gehen, aber ich sage mal, es geht vielleicht nicht besser. Das Marketing ist ausgereift, die Prozesse sind ausgereift, ist alles perfekt. Und du stellst fest, ihr seid trotzdem hochpreisiger als der Mitbewerber, weil der vielleicht noch ein anderes Marketing-Tool nutzt. Dann stellt sich ja die Frage, was willst du jetzt in Zukunft machen? Dann kannst du sagen, okay, wir können mehr Maschinen einkaufen. Dafür gibt es ja auch für die Investition Fördermittel. Dann sagst du, ey, super, kann ich kostengünstiger produzieren. Das wäre eine Lösung. Das heißt, du gehst ins Investitionsasset und sagst, ich investiere in bessere Produktivität, in bessere Maschinen. Oder du gehst in eine bessere Fortbildung. Oder du kaufst besser ein. Im Einkauf liegt der Gewinn. Großer Satz, hat schon meine Oma gesagt. Im Einkauf liegt der Gewinn. Das heißt, du kannst vielleicht günstiger bei deinen Zulieferern einkaufen. Wenn das nicht geht, ist die Frage, wie wirst du dann wettbewerbsfähiger sein, wenn der Wettbewerber immer die Tiefpreise hat. Deswegen, du musst deine Mitbewerber kennen. Und mag es auch noch so schwierig klingen, du musst sie kennen. Du musst wissen, wie die agieren, wie die Prozesse sind, wo sind deren Achillesfersen. Sonst kommst du nicht in den Markt dauerhaft rein. Und deswegen dümpeln auch über 90% der Unternehmen in Deutschland so vor sich hin. Ja, von den 3,3, 3,4, 3,5 Millionen, je nachdem, wie man diese Definition der Unternehmensmenge in Deutschland liest, sind wirklich 90% mit weniger als 1 Million Euro Umsatz. Das finde ich schon heftig. Warum? Da bleibt auch nicht so viel riesig an Masse an Gewinn hängen, um sich da dauerhaft ein super Vermögen aufzubauen. Ja? Und auch wir haben mal klein angefangen, wir waren auch mal in dieser Gruppe, aber ich habe schnell festgestellt, das wird auf Dauer nicht mein Spielfeld sein, irgendwie unter 1 Million Euro Umsatz zu haben. Ja? Das ist aber, wir haben schon vor 28 Jahren angefangen, aber das muss wachsen, da musst du dir mehr Mühe geben, auch mehr Engagement, um zu wissen, wo stehen meine Mitbewerber, wie stehen die Preise, wie kaufen wir ein, wie kauft er ein, kriegst du irgendwelche Daten raus, um deine Prozesse zu verbessern. Oder machst du neue Produkte? Dafür ist dieser Test ja auch da, zu sagen, hey, nach diesem Test stelle ich fest, mein Produkt hat einfach keine Zukunft mehr. Das ist besser, als irgendwie wie bei Kodak-Filmen festzustellen, mit einmal stellen alle auf digital um. Ja? Es gibt genügend Geschichten, wo jemand gesagt hat, ach, da ändern wir gar nichts, das bleibt ewig so. Ja? Das haben viele nicht überlebt. Ich würde mir also frühzeitig Gedanken machen, Mensch, das, was du heute machst oder das, was du heute planst zu tun, ist das überhaupt die nächsten Jahre zukunftsfähig? Und dann kommen wir bei Punkt 10. Jetzt geht es um das Thema Vermarktung und Verpackung. Wie und mit welcher Werbung und mit welchem Aufwand erreichst du deine potenziellen Kunden? Jetzt merkst du wieder, wir hatten vorne die Frage, welchen Nutzen, wie viel wird das gebraucht, wie ist die Zielgruppe? Wenn du gar nicht weißt, wer deine Zielgruppe ist, dann kannst du sie ja auch nicht adressieren. Jetzt sagen einige, wieso? Wir schalten bei Facebook, Instagram und so, da schalten wir Werbung, wird schon funktionieren. Ich kann dir sagen, wir haben hier eine Abteilung, die ist ganz speziell in einem Segment tätig und die lassen wir überhaupt nicht in die Online-Werbung. Warum? Deren Zielgruppe von unserer Abteilung hat nur Offline-Kontakte. Nur offline. 10-12 Mal im Jahr trifft sich die Zielgruppe, die wir mit dieser Abteilung ansprechen, in Meetings, offline in Hotels und haben da ihre Fachberichte und Fachvorträge und wir sind da auch Mitglied, aber die würden niemals in Online-Medien auch nur ein Wort verlieren. Nicht, weil das die Geheimgesellschaft ist, sondern die sind einfach so konservativ, die halten sich nicht auf LinkedIn auf, nicht auf Instagram, nicht auf Facebook, nicht auf TikTok, nicht auf Snapchat, auf nix. Die sind total offline. Alte Familienbetriebe, wo wirklich der Patriarch noch das Sagen hat und Die haben zwar auch einen E-Mail-Account, aber die nutzen das nicht für Social Media, sondern da kommt man nur durch sehr viel Trust und höchste Qualität rein, um da überhaupt dabei sein zu dürfen. So, und diese brauchst du nicht mit Facebook-Werbung bespielen, weil das ins Leere laufen wird. Das wird als verbrennendes Geld. Deswegen haben wir dort andere Werbevorgänge und andere Marketing-Tools für diese spezielle Zielgruppe. Und eine andere Gruppe, zum Beispiel Startup, die kriegen wir eher online. Warum? Weil die natürlich technisch affin sind. Aber auch das reicht nicht. Die haben oftmals Hybridveranstaltungen, also müssen wir vor Ort sein und online werben. Und dann gibt es eine Zielgruppe bei uns, die kriegen wir nur online in einem ganz speziellen Segment bei LinkedIn, bei einer ganz speziellen Vorgehensweise. Das haben wir über Jahre und Jahre Fehlermachen herausgefunden. Ich habe früher auch gedacht, Mensch, da hauen wir mal Werbung raus, wird schon funktionieren. Und heute weiß ich, das ist alles so nischig und so speziell, dass man sich vorher Gedanken machen muss, wo ist deine Zielgruppe, wie groß ist die, wie erreichst du die, mit welchen Worten, sondern mit welchen Medieninhalten kannst du die für dich erstmal aufmerksamkeitlich auch gewinnen. Weil das heißt ja noch gar nicht, dass die gekauft haben, aber wenn du in deren Köpfen gar nicht vorkommst, können die dich ja nicht kaufen. Nochmal, wenn du in deren Köpfen nicht vorkommst, dann kann dich auch keiner kaufen. Dann hast du zwar ein tolles Produkt, aber es weiß keiner. Das zum Thema, mit welcher Werbung willst du eigentlich deine Zielgruppe erreichen? Und dann kommt daraus auch der 11. Punkt, weil mit Standard, habe ich gesagt, kommst du heute nicht mehr so viel weiter. Es gibt ein paar Ausnahmen. 11. Frage ist, haben Sie oder hast du ein besonderes Werbe- und Marketinginstrument entwickelt, also was für euch passt, so wie wir es bei uns auch gemacht haben, durch das Sie in besonderer Weise auffallen? Ja? Wir haben zum Beispiel eine eigene Fernsehsendung gemacht, also eine echte, Hamburg 1. Wir haben einen eigenen Fernsehsender, wir haben eine eigene Tooltechnik, die wir dafür verwenden. Wir haben Bücher geschrieben, das macht auch nicht jeder in der Fördermittelberatung. Wir haben mehrere Bücher geschrieben, wir haben spezielle Events, ganz speziell zum Thema Fördermittel, bietet auch nicht jeder an, offline sowie online. Also wir haben eine relativ breite Marketingpalette, wo wir auch sehr viel Streuverluste haben. Ja, das kann man ganz offen sagen. Nicht jeder Lead ist ein super Treffer. Warum? Weil natürlich auch die Absichten hinter den Unternehmen sehr verschieden sind. Der eine will sich erstmal erkundigen, der andere will erstmal Vertrauen aufbauen, der andere will erstmal gucken, wie wir aussehen. Der andere will sehen, haben die da echt 1000 Quadratmeter im Trainingsstandort und haben die echt nochmal 800 Quadratmeter im anderen Feld und haben die echt nochmal was im München. Haben die das? Ja, haben wir. Kannst du gucken, hier, ne? Kannst du anschauen. Und dann kommen die zu uns und sagen, ja, habe ich mir schon fast gedacht, aber ich wollte es nochmal sehen. Also was ist das besondere Tool? Wie kriegst du die für dich auch geankert? Wie kriegst du die für dein Unternehmen, für deine Produkte auch gewonnen? Und das Letzte ist, welcher Standort ist für dir Ihre Produkte am günstigsten? Das haben wir aktuell in ganz vielen Umfragen gesehen, in der Öffentlichkeit. Standortverlagerung, weil die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht mehr so optimal sind. Das ist die Frage, betrifft das dich auch? Oder bist du Dienstleister, der sagt, wo ich meine Dienstleistung anbiete, ist völlig Wurst. Ich kann in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München oder Takatukadorf sitzen. Ist egal. Aber ein anderer, und das ist immer so lustig, der sagt, nee, ich bin hier, im Schwarzwald verankert. Da sind meine Mitarbeiter, da sind die Familien, da ist mein Bankkontakt, da ist alles. Ich kann auch meinen Hof nicht einfach verlagern, wo wir Bretter bohren, um Schränke herzustellen, weil auch der Zuliefererweg aus dem Schwarzwald kommt. Jetzt mal rein hypothetisch genommen, ja. Da ist dieses ganze Gequatsche von, ja, wir verlagern ins Ausland, ist ja völlig überflüssig. Der ist ja an diesem Standort fast schon so gezwungen zu bleiben, weil seine gesamten Ressourcen dort vorhanden sind. Und der muss sich dann halt Gedanken machen, oder wenn du das bist, kannst du das in Zukunft überleben? Oder was musst du für Strategien entwickeln? Musst du vielleicht im Ausland einen zweiten Standort machen, der dann vielleicht deinen ersten Standort beliefert und mit günstigeren Produkten? Kann alles sein. Kannst du das machen? Oder kannst du in einem anderen Bundesland einen Betrieb dazu kaufen, um dich vielleicht breiter aufzustellen? Aber die Frage ist wirklich, für das, was du jetzt vorhast, für deine jetzige Geschäftsidee, erstmal den Flock in die Erde rammen zu sagen, kann ich hier an einem bestimmten Standort meine Dienstleistung super vollbringen? Oder muss ich sie verlagern, den Standort? Oder kann ich was dazu basteln? Und wenn du die ganzen Fragen durch hast, dann wirst du feststellen, das entwickelt sich auch damit als Strategieberatung. Warum? Naja, diese 12 Fragen sind so die Top 12 Fragen von ungefähr 100. Je weiter wir noch Fragen stellen würden, desto feiner und granularer wird auch die Fragentechnik. Aber es wird am Ende nur noch eine Veränderung bringen in, im Promillebereich, entscheidender Promillebereich. Aber wenn wir die ersten 12 Fragen nicht richtig auf schwarz auf weiß auf Papier haben, dann kann das Ganze nach hinten losgehen. und zwar in Richtung Untergang. Und das wollen wir ja nicht. Dementsprechend gibt es solche Fragen bei uns in verschiedenen Prozessen, in verschiedenen Beratungselementen. Und heute hier mal als Video und als Podcast gebührenfrei, gebührenfreier Geschäftsmodellcheck. Wenn du das hier durchgearbeitet hast, dann wirst du ganz viele Fragen haben. Und wenn du die mit uns besprechen willst, komm mal auf uns zu, schreib uns eine E-Mail oder ruf an oder schreib einen Kommentar, wo du es auch hörst und liest. Und dann auf jeden Fall dieses Video, diesen Podcast verbreiten, damit auch andere davon profitieren können. Warum? Der Content ist ja wertvoll. Solche Fragen stellen sich die meisten Unternehmer ja im Alltag gar nicht. Und solche Fragen stellen sich die meisten Unternehmer und Gründer auch gar nicht, wenn sie eine Geschäftsidee neu aufsetzen wollen. Und das sind hier Fragen aus der Praxis, damit wir Unternehmen helfen können, den richtigen Weg zu finden und die richtige, quasi auch ressourcenvolle Umgehung mit ihren Kapitaleinheiten, mit Menschen, mit Material, mit Standorten, damit das erfolgreich in die Zukunft weitergeht. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Wir sind in der Fördermittelberatung tätig, hier bei Feder Consulting. Und das seit über 28 Jahren. Wir gehen jetzt ins 29. Jahr und bereiten das 30. Jubiläum auch noch vor. Und ich kann nur sagen, bei Fragen zum Thema Finanzierung, Förderung, Strategieentwicklung zu diesem Thema Investitionsgüter, da bitte einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.
Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft!